Wenn ich so im Auto unterwegs bin, dann höre ich Radio. Und in meinem Lieblingssender oder einem meiner Lieblingssender, SWR 3, kommt ab und zu mal so zwischendurch ein geistliches Wort. Und diese Woche war ein katholischer Pfarrer, der dieses geistliche Wort sprach. Und er erzählte von einem neuen Vergnügungspark, der in der Gegend von Heidelberg gebaut werden soll. Ich dachte, oh hoppla, in Heidelberg, sowas wie Holiday Park oder sowas. Und er sagte, dieser Park sollte ein biblischer Park werden. Hoppla. Dort sollte die Arche im Maßstab 1:1 aufgebaut werden. Ein Garten Eden sollte dort gebaut werden, sodass man einfach mal die Bibel auch so als Erlebnis körpernah verspüren kann. Ich dachte, oh, das ist mal eine gute Idee. Aber dann fuhr er weiter fort und sagte, also wir von der Kirche, wir lehnen das komplett ab. Hat mich sehr verwundert. Und er hat es damit begründet, dass die Bibel ja eigentlich nicht so wörtlich zu nehmen wäre. Und die Geschichten, die in der Bibel stehen, die kann man gar nicht so wörtlich nehmen. Das wären mehr Symbole und das wäre mehr, um uns gewisse Dinge zu versinnbildlichen. Und wenn man jetzt als Mensch sowas erlebt, so wie die Arche oder den Garten Eden oder andere Dinge, dann würde man sich so sehr auf dieses Bild fixieren, dass man eigentlich gar nicht mehr verstehen würde, was die Bibel meint. Das hat mich also einigermaßen verwirrt. Und ich musste darüber nachdenken, dass für manche Menschen auf der anderen Seite die Bibel so etwas wie ein Geschichtsbuch ist. Indem man wie in einer Enzyklopädie die Chronologie der Weltgeschichte nachlesen kann. Wer jedoch anhand der Bibel exakte Datierungen betreiben will, der muss schnell feststellen, dass in der Bibel zwar viele Zahlen und Fakten stehen, es aber keine Ankerpunkte gibt, um diese Zahlen zu fixieren. Da steht sehr viel drin, es sind sehr viele Datierungen und Familiengeschichten drin, aber es fehlt irgendwo der Punkt, wo man das Ganze festmachen kann und kann sagen, da ist der Ausgangspunkt und da fangen wir jetzt an, die Jahre zu zählen. Für mich persönlich ist Gottes Wort daher eher ein Geschichtenbuch als ein Geschichtsbuch. Zwei Buchstaben, also für mich ist es eher ein Geschichtenbuch als ein Geschichtsbuch. Gerade die vielen Geschichten sind es, die die Bibel so lebendig und lebensnah machen. Lesen in der Bibel ist kein Geschichtsstudium, sondern vielmehr das Miterleben, wie Gott auf vielfältige Weise Geschichte schreibt. Es ist die Fülle von Lebensbildern, manchmal sind es auch nur Episoden im Leben eines Menschen, die Gottes Wirken veranschaulichen. Wo Zahlen nicht betroffen machen können, ist es der Einblick in das Leben vieler Menschen und Gottes konkretes Handeln, das spricht. Vergleicht einmal zwei Dinge, die ich jetzt euch mal aufzeigen will. Im Jahre 30 nach Christi Geburt hat sich Petrus bekehrt. Eine nüchterne, klare Feststellung. Dazu einige Verse aus Matthäus 4. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, folge mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Zweimal der gleiche Umstand beschrieben, einmal als nüchterner Fakt im Jahre 30 nach Christi Geburt hat sich der Petrus bekehrt und zum anderen dieses, sogleich ließen sie alle stehen und liegen und folgten ihm nach. Wo kommt mehr persönliche Betroffenheit zum Ausdruck? Ich liebe die Geschichten der Bibel und finde es wert, sie zu lesen und über ihre Bedeutung nachzudenken. Vor einiger Zeit habe ich hier schon mal über den Gideon gepredigt und gezeigt, dass Gott in den Schwachen stark ist. Gideon war einer der sogenannten Richter in Israel. Die Geschichten der Richter findet man im Buch Richter. Die Geschichten in dem Buch Richter, die folgen alle einem Grundmuster. Können wir mal das erste Bild sehen? Ja, was wir hier vorne sehen, ist das Grundmuster der Richtergeschichten. Fängt meistens an mit dem Abfall, das Volk Israel lehnt sich gegen Gott auf, folgt anderen Göttern nach und fällt von Gott ab. Der zweite Punkt ist die Strafe. Gott lässt es zu, dass Israel von einem anderen Volk unterdrückt wird. Die dritte Stufe, das Volk schreit um Hilfe. Es gibt Menschen im Volk, die rufen Gott um Hilfe an. Das ist die Stufe des Gebets. Und dann, Gott ist ein gnädiger, ein barmherziger Gott. Er gewährt seinem Volk Hilfe. Er schenkt ihnen Retter, Richter, die das Volk aus dieser schlimmen Situation herausholen. Und dann, es geht wieder von vorne los. Es kommt wieder der Abfall, es kommt wieder die Strafe, es kommt wieder das Gebet, der Hilfeschrei und Gott hilft wieder. Danke.
Neben Gideon sind im Buch der Richter noch 11 weitere Richter erwähnt. Ausführlich davon sind 5 beschrieben. Von den 11 sind 5 etwas ausführlicher beschrieben. Und es lohnt sich, über diese Richter mal ein klein wenig nachzulesen. Sind alle sehr interessante Geschichten. Und unter diesen 5, die etwas näher beschrieben sind, gibt es eine besondere Ausnahme. Die wollen wir heute Morgen betrachten. Denn von diesen 11 Richtern war eine Frau dabei. Und deswegen möchte ich meine Predigt heute Morgen mit Frauenpower überschreiben. Frauenpower. Diese Richterin heißt Deborah und ihre Geschichte ist in Richter 4 nachzulesen. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Ehud war der Richter vor Deborah. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte, und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Eine beeindruckende Frau wird uns hier vorgestellt. Deborah, Richterin und Prophetin. Sie begleitet das wichtigste Amt in Israel. Sie spricht Recht, sie hat die Berechtigung, das Volk zu den Waffen zu rufen und sie verkündigt als Prophetin Gottes Willen. Eine besonders begabte, vielleicht würden wir heute sagen, eine charismatische Frau. Sie hat eine sehr bemerkenswerte Art, mit ihrem Amt umzugehen. Sie hält nicht pompösen Hof, sondern sie sitzt unter ihrer Palme. Und das Volk kommt zu ihr hinauf. Vollkommen unspektakulär, aber das Volk erkennt ihre Autorität an. Sie muss sich nicht profilieren und ihre Autorität herausstellen. Sehr zurückhaltend übt sie ihr Amt aus und wird doch ernst genommen. In dieser schwierigen Zeit, als Israel von Kanaan so bedroht wird und belagert wird, lässt sie Barak zu sich rufen. Und Barak ist der Feldherr von Israel, ein Held, ein starker Mann. Barak heißt übersetzt der Blitz. Also schon eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Sie lässt Barak zu sich rufen und gibt ihm eine prophetische Anweisung. Sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen: Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und ziehe auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Zebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr: Wenn du mit mir ziehst, so will ich auch ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht ziehen. Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Zebulon und Naphtali nach Kedesh und es zogen hinauf mit ihm 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Baraks Heer versammelt sich auf dem Tabor. Können wir das Bild 2 sehen? Ja, also hier ist ein Bild von der Deborah unter ihrer Palme und ihr gegenüber steht Barak, der von ihr die Anweisung erhält, so, jetzt mach mal, 10.000 Mann und auf den Berg Tabor. Und jetzt das Bild 3, bitte. Ist etwas schwer zu erkennen, aber ich habe mal versucht, ein Bild von dem Berg Tabor aufzuzeigen, um die besondere Lage dieses Berges darzustellen. Der Berg Tabor erhebt sich wie eine Schildkröte, wie so eine Kuppe in einer Ebene. Also ein ganz alleingestellter Berg. Es ist kein Gebirge mit einem Gipfel, sondern der Berg Tabor ist wirklich wie eine Schildkröte, die auf einer flachen Ebene ist. Und auf diesem Berg Tabor versammelt sich Baraks Heer. Aus strategischer Sicht betrachtet ist es eigentlich keine kluge Entscheidung. Wer sich auf dem Berg Tabor versammelt, der sitzt praktisch in der Falle. Er hat sich praktisch isoliert, man muss diesen Berg nur umzingeln, nur sich um den Berg herum versammeln und dann gibt es keinen Ausweg mehr. Also jeder militärisch Gebildete würde sagen, also alles nur nicht auf den Berg Tabor. Aber dort soll Barak hin. Als nun Sisera, der Feldherr der Kanaaniter, davon hört, nutzt er natürlich die Gelegenheit, er ist ja auch ein ausgebildeter Militär, und er macht mobil. 900 Streitwagen, 900 eiserne Streitwagen, eine beeindruckende Macht gegen die ja eher bäuerlichen, fußläufigen Israeliten, die dem nichts entgegensetzen können. Jetzt ist Bild 3, bitte.
3, 4?
4, ja. Ja, das ist so ein Foto von einem Streitwagen, von einem eisernen Streitwagen. Die Kanaaniter waren in der Technik den Israeliten weit voraus. Die konnten schon Eisen bearbeiten. Und Eisen ist etwas ganz anderes als Material, um Waffen zu schmieden, wie Bronze. Ne? Und 900 von diesen Streitwagen, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und wenn so ein Heer von Streitwagen auf eine zu Fuß unterwegs Armee trifft, dann kann man sich an 5 Fingern ausrechnen, wer da wohl gewinnt. Ne? Die walzen alles nieder. Aber im Vertrauen auf Gottes Treue gibt Deborah den Befehl zum Angriff. Menschlich betrachtet ist es ein Himmelfahrtskommando. Mit Bronzeschwertern gegen die hochgerüstete Kriegsmaschinerie der Kanaaniter. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, so dass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte dem Wagen und dem Heer nach bis Haroshet der Heiden. Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwertes, sodass auch nicht einer übrig blieb. Wieder einmal zeigt sich, wo Gott eingreift, kommt es nicht auf die physische Kraft und Überlegenheit an. Er ist mit den Schwachen und er macht sie stark. Der Mut der 10.000, ein Himmelfahrtskommando einzugehen, den Sturm vom Berg herab entgegen der eisernen Streitwagen, da ist Gott mit ihnen gewesen. Nicht ein Feind bleibt übrig. Im Kapitel 5 im Buch Richter wird von einem Wolkenbruch berichtet, der den Bach Kishon zum reißenden Fluss werden ließ und der die Ebene um den Berg Tabor in einen Sumpf verwandelt hat. Die Stärke Siseras, die schweren eisernen Kampfwagen, werden nun zu seiner Schwäche. Denn die schweren Wagen haben auf sumpfigem Grund keine Chance. Sie bleiben stecken, die Pferde kommen nicht voran und sie werden eher zum Hindernis der Kämpfer als zu einem Vorteil. Deborah ist die ruhmreiche Siegerin. Doch halt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Während sein Heer vernichtend geschlagen wurde, versucht Sisera, der Feldherr, Hasor, die Stadt seines Königs, zu erreichen. Und in der Nähe von Hasor wohnt Heber, ein kenitischer Nomade. Die Vorfahren von Heber waren verwandtschaftlich mit Mose verbandelt und sind damals mit den Israeliten vom Sinai aus nach Israel eingezogen. Also einer, der hat sich sehr früh Israel angeschlossen und die Vorfahren sind mit Mose, mit den Israeliten in das gelobte Land eingezogen. Dieser Heber aber hat sich mit dem kanaanitischen König Jabin von Hasor friedlich arrangiert. Er wohnte in seiner Nachbarschaft und hat gesagt, okay, ich tue dem nichts, der tut mir nichts, wir kommen gut miteinander aus, sind zwar Heiden, aber wir schaffen das schon in einem friedlichen Miteinander. Und dort bei Heber sucht Sisera eine erste Zuflucht. Und dieser Heber war nicht zu Hause, sondern nur seine Frau war da, eine zweite Frau in unserer Geschichte, Jael. Jael aber ging hinaus zu Sisera und sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir noch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in die Tür des Zeltes und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich, niemand. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihrer Hand und ging leise zu ihm hinein. Können wir jetzt das nächste Bild sehen? Und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war so ermattet in einem tiefen Schlaf und starb. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan, vor Israel. Und die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. Das ist eine schreckliche Geschichte. Es ist ein schreckliches Ende für Sisera von der Hand einer Frau. Das ist das Schimpflichste, was einem Mann damals überhaupt passieren konnte. Und dazu noch gegen alle Regeln der Gastfreundschaft. Im Orient ist auch heute noch die Gastfreundschaft das höchste von allen Gepflogenheiten, die man hat. Der Gast ist heilig. Aber wo Heber auf der einen Seite sich arrangiert hat mit den Kanaanäern, wagt es Jael, sich wieder auf die Seite Israels zu stellen, mit deren Vorfahren sie einst ins Land gekommen waren. Sie hat den Mut bewiesen, sie wusste die Bedrohung, die von diesem Sisera ausgeht, und sie hat das Heft in die Hand genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat den Sisera erschlagen. Das ist eine sehr drastische Schilderung. Und ich glaube, wir machen das Bild dann auch wieder weg. Was will uns nun diese Geschichte aufzeigen? Zum Ersten, Gottes Hilfe geschieht oft auf unerwartete Weise. Er ist nicht auf Macht und Kraft seiner Führer angewiesen. In unserem Fall sind es zwei Frauen, die er für die Rettung seines Volkes auswählte. Wenn Gott dich zu etwas beruft, stelle nie die Frage, ob du der oder die Richtige bist. Er trifft nie die falsche Wahl. Auch wenn es manchmal so auf den ersten Blick den Anschein hat, er hätte doch jemand Besseres auswählen können. Wenn Gott jemand auswählt, dann wählt er immer die Richtigen aus. Auch wenn du es bist. Oder ich. Zweitens, wenn jemand von Gott berufen wird, soll er im Glauben und im Vertrauen Ja sagen. Es geht bei einer Berufung nie um Ruhm oder Reputation. Wenn du dich nur profilieren willst, bist du fehl am Platz. Deborah ist zwar die große Siegerin, den Schlusspunkt unserer Geschichte setzt jedoch Jael. Aber der Ruhm über den gewonnenen Sieg, über den gewonnenen Krieg, der bleibt bei Gott. Der dritte Punkt, Gott setzt auf Frauen. Bei ihm zählt nicht das Geschlecht. Das galt damals und gilt auch heute noch. Für euch Frauen heißt das, wenn Gott euch ruft, stellt euch ihm zur Verfügung. Und für uns Männer gilt, seid bereit, euch solchen von Gott berufenen Frauen unterzuordnen. So wie Barak sich der Deborah unterordnen musste. Er hat von ihr den Befehl erhalten, er hat von ihr die prophetische Weisung bekommen, komm, mach was. Es gilt heute genauso auch für uns. Als vierten und letzten Punkt möchte ich noch einmal auf das Grundmuster der Richtergeschichten eingehen. Ist dein Leben auch so ein Kreislauf? Abfall, Strafe, dann Gebet und Hilfe? Ich glaube, wir können unseren Namen da auch eintragen. Unser Leben ist auch so eine Geschichte. Wir lehnen uns gegen Gott auf, wir sind ungehorsam, wir sündigen, wir müssen darunter leiden, wir flehen ihn an, wir beten zu ihm und er schickt uns die Rettung in Form der Vergebung. Gott möchte aber, dass in deinem Leben dieser Kreislauf sich nicht immer dreht, wie bei den Richtern, wie bei den Geschichten der Richter, sondern er möchte diesen Kreislauf unterbrechen. Er möchte in deinem Leben, dass die Hilfe, seine Hilfe, das bleibende Moment ist. Durch Jesus hat Gott diesen Kreislauf unterbrochen und hat uns durch ihn gerecht gemacht. Wir werden das nachher im Abendmahl auch wieder sehr deutlich dann auch erleben. Und vielleicht kommt dann ein neuer Aspekt in deinen Lebenskreislauf. Die Dankbarkeit. Nicht der Frust, der neue Abfall, sondern durch die erfahrene Hilfe, durch die Begegnung mit Gott, die Dankbarkeit. In Deborahs Siegeslied, das ist dann in Richter 5 beschrieben, das ist eine der ersten Dichtungen im Alten Testament, dort sind diese Geschehnisse noch einmal aufgegriffen, ist ein Lied von Deborah, was vor dem Volk gesungen wurde, kommt das sehr stark zum Ausdruck. Und ich möchte einen Vers daraus zitieren, wir haben ihn heute Morgen auch schon gesungen. Die ihn aber lieb haben, sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das ist die Quintessenz aus dem Lied der Deborah. Die Gott lieb haben, die sollen sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und das Land Israel hatte Ruhe 40 Jahre. Amen.